Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Ein Vielredner entdeckt die Kraft des Schweigens. So ist die Überschrift heute zu Das Gespräch. Es begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Und ich werde hier gleich mit jemand sprechen, der als Theologe, Lehrer, Coach und auch von Beruf bei der Redaktion der Marburger Medien immer viel kommunizieren musste. Denken und gekonnt reden, das gehört für Heike Metz zum Alltag. Das hat seinen Umgang mit den Menschen und mit Gott geprägt. Solange, bis er im Burnout gelandet ist. Auf einmal geht es nicht mehr. Er kann nicht mehr klar denken, er kann sich nicht mehr konzentrieren und beruflich musste er eine lange Pause machen. Was hat das bedeutet für seine Beziehung zu Gott? Wie der Vielredner Heiko Metz aus dieser Stillstandssituation wieder herausgekommen ist, davon erzählt er jetzt in dieser Ausgabe von Das Gespräch. Und ich sage ganz herzlich willkommen, Heiko Metz.
Vielen Dank. Hallo.
Danke, dass du bereit bist, auch über diese Zeit zu sprechen, die ja nicht einfach war für dich. Wie sah das denn aus, dein Kontakt mit Gott als vielbeschäftigter christlicher Profi, so wie es vor dem Burnout war?
Also man muss das natürlich ein bisschen trennen in das Professionelle und das Persönliche. Ich habe Theologie studiert und das wirkt sich tatsächlich dann auch auf beides aus. Ich habe grundsätzlich persönlich einen sehr verstandsmäßigen, denkmäßigen Zugang zu Gott und zu Glauben gehabt. Ganz lange hatte da drin auch ganz viel Spaß, habe ganz viele tolle Erkenntnisse gehabt, so für mich. Gerne Bücher gelesen, gerne Bibel gelesen, gerne mit anderen diskutiert über auch theologische Spitzfindigkeiten, weil ich da Spaß dran hatte. Und weil mir das auch tatsächlich etwas gegeben hat. Und das war mein Zugang zu Gott, der für mich auch total gut funktioniert hat. Professionell in der Redaktion oder beim Predigtschreiben oder beim Begleiten von Leuten oder so, war es letztlich ähnlich. Da kam es dann halt noch mehr darauf an, dass mein Verstand nicht nur grundsätzlich funktioniert, sondern auch schnell reagieren kann. Gerade in der Redaktion, wenn man Texte anschaut und überlegen muss, trifft dieses eine Wort genau oder nicht und ist es für die Zielgruppe gut oder nicht. Da muss ganz schnell ganz viel richtig gut funktionieren und alle theologischen Dinge, die man dazu im Kopf haben muss und alle pädagogischen und psychologischen und sonst was müssen sitzen. Das hat beide Bereiche stark geprägt.
Es gab dann eine Zeit vor dem Ausbruch der Erschöpfung, wo du äußerlich noch funktioniert hast, aber innerlich nicht mehr so?
Das finde ich im Nachhinein auch total, also ein bisschen beängstigend, aber auch irgendwie faszinierend, wie lange das funktioniert hat, das Funktionieren. Also wie lange ich die Hülle von ich kann arbeiten, ich kann Aufgaben erfüllen, ich kann zu Hause alle Anforderungen soweit erfüllen, wie es geht, wie lange das funktioniert hat, obwohl ich eigentlich innerlich schon lange nicht mehr dabei war und eigentlich ja schon lange nicht mehr konnte. Ganz faszinierende Erfahrung. Auf der anderen Seite, als es dann soweit war, dass mein Körper gesagt hat, mein Geist gesagt hat, so jetzt ist aber auch vorbei und wenn du es nicht merkst, nicht selber einsiehst, dann zeigen wir dir das jetzt. Und es wirklich gar nicht mehr ging, ich nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe, nichts mehr konnte, war dann diese Erschöpfung auch wirklich sehr, sehr tief. Und dann wurde letztlich deutlich, wie sehr ich den Batteriestand ins Minus gefahren hatte. Das ist mir vorher aber kaum aufgefallen.
Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn es dir aufgefallen wäre.
Definitiv.
Dann wäre es nicht so eine Notbremsung geworden.
So sieht's aus, ja.
Von 0 auf 100 und auf einmal Stillstand, wie in einer inneren Wüste. Kannst du diese Zeit beschreiben?
Das Ding ist, dass, also ich grob natürlich eine Erinnerung an diese Zeit habe, also an die erste Zeit, direkt nach diesem, sagen wir, Zusammenbruch und dem Merken von, es geht wirklich gar nichts mehr. Aber ich ganz schwer wirklich in Worte fassen kann, wie es mir damit oder darin ging, weil tatsächlich alles irgendwie auf Pause war. Also ich konnte nicht mehr wirklich klar denken. Ich bin eigentlich, wie gesagt, ein Vielleser und Schnellleser und Schnellversteher von Texten und konnte keine Romanseite lesen und hätte danach noch irgendwas davon gewusst, was da eigentlich steht. Also es war gar nicht mehr möglich, mich zu fokussieren, zu konzentrieren. Selbst die einfachsten Sachen wie Aufstehen, Duschen und irgendwie was essen haben eigentlich alle Energie gefordert, die da war. Und sonst war nur Bett oder Sofa möglich über Monate. Aber dadurch, dass das so, Also, dass der, mein Körper, mein Geist gesagt haben, es ist vorbei. Wir erlauben dir auch nichts mehr, was du kannst. Kann ich gar nicht so viel mehr dann letztendlich dazu sagen, als das Gefühl von, ich hänge fest in so einem, wie in so einem Raum aus Watte. Und kann nichts richtig greifen, kann nichts klar denken, kann auch nicht klar sehen. Es geht einfach nichts nach vorne und nichts nach hinten. Ich hänge da einfach.
Stillstand.
Stillstand. Was ich eigentlich gar nicht mag oder mochte.
Ja, weil die vielen Worte, das kreative Denken und Schreiben war ja deine Welt.
Genau. Und ich schon auch gerne Dinge geschafft habe, nach vorne gebracht habe, eigentlich gerne vorne mit dabei war bei neuen Entwicklungen, neuen Projekten und Ähnlichem. Das hat mir eigentlich total Spaß gemacht. Und jetzt war es halt das Gegenteil.
Wie lange war das so, dass du kaum noch denken und schon gar nicht jetzt schreiben und viel reden konntest?
Also die akuteste Phase, wo ich wirklich mich auch kaum an Dinge daraus erinnern kann, weil gar nichts funktioniert hat so im Kopf, waren 2,5-3 Monate. Aber auch nach einem Dreivierteljahr waren, da haben wir einen Test gemacht dazu, waren die Konzentrationswerte immer noch wirklich mies. Also bei allem Fortschritt, den ich bis dahin gemacht hatte, war es immer noch weit entfernt von, damit kann ich wieder arbeiten. Vor allen Dingen nicht in meinem Bereich. Also das hat sich ganz, ganz lang gezogen und war ein sehr, sehr langsamer, schrittweiser Prozess, dass immer ein ganz klein bisschen mehr ging und dann war aber auch wieder vorbei.
Ich denke mal so, der Stillstand, das war eine Erfahrung von Ausgebremstsein, die dich jetzt dann eingeholt hat. Gab es dann irgendwann mal einen Moment, wo aus diesem Ausgebremstsein so ein ganz kleines, langsames Wiederanfahren wurde, wo dann wieder Kraft da war, um überhaupt etwas zu tun und wo aus dem nicht mehr richtig denken können eine Kraft des Schweigens entstanden ist?
Also es hat am Anfang erstmal sehr lang gebraucht, bis ich mir überhaupt selber klar war, beziehungsweise mir eingestehen konnte, das dauert jetzt. Das ist nicht bald wieder um. Da kann ich nicht in 2 Wochen wieder sagen, so, jetzt bin ich wieder da. Das hat Monate gebraucht, wahrscheinlich sogar fast ein halbes Jahr, bis ich für mich überhaupt so klar hatte, okay, diese Einschränkungen, die du jetzt hast, auch wenn vielleicht langsam ein bisschen was besser wird, die gehen nicht schnell wieder weg. Wer weiß, ob die jemals komplett wieder weggehen. Du musst dich darauf einstellen, dass das noch dauert. Mindestens noch mal so lange. Es hat im Endeffekt jetzt ja auch noch viel länger gedauert. Von daher habe ich also viel Energie, die ich theoretisch wieder hatte, in den ersten Monaten darauf verschwendet, sage ich jetzt im Rückblick, mir irgendwie auszumalen, wie ich jetzt möglichst schnell wieder zurück zu normal und zu früher kommen könnte. Bis ich gemerkt habe, dass das nicht klappen wird und dass das wahrscheinlich auch nicht die beste Idee ist. Weil das, wie es früher war, mich ja genau dahin geführt hatte, dass ich jetzt völlig erschöpft war. Und das wollte ich ja jetzt nicht unbedingt wiederholen. Aber diese Erkenntnis überhaupt zu haben und zuzulassen, das hat ja ein knappes halbes Jahr gedauert. Und dann war überhaupt erst Raum zu überlegen, wie kann ich denn das, was jetzt wieder geht, wie kann ich denn das bisschen Energie, das da ist, in irgendeiner Form sinnvoll, produktiv so nutzen, dass es mir etwas bringt im Sinne von reflektieren, nachdenken über das, was eigentlich war, überlegen, was heißt das denn? Wie kann ich denn weiterleben, sodass ich auch nachhaltig leben kann irgendwie und nicht nur mein Leben erleide, sag ich mal. Und das hat auch wieder lang gedauert. Also da war viel Verbindung zu mir innen drin, war über die Jahre über dem der eigentlichen Kraft und den eigentlichen Grenzen arbeiten und leben, war weg, kaputt, zerschnitten, wie auch immer man das sagen will. Und den Weg dahin wieder zu finden, zu überlegen, was ist überhaupt meine Grenzen? Was ist denn das? Ab wo merke ich, kann ich denn merken, jetzt ist gut oder jetzt muss ich auf die Bremse treten? Was sind überhaupt meine Bedürfnisse tatsächlich? Was sind Gefühle, die ich habe, die gar nicht rauskommen konnten? Und da langsam irgendwie, langsam hinzukommen, mit Therapie, mit ganz viel Zeit und Ruhe, das habe ich alles gebraucht, bevor ich dann an diesen Gedanken von Stille überhaupt irgendwie mich habe ranführen lassen können.
Also aktiv gestaltete Stille.
Richtig. Ja. Also hat angefangen mit einer Meditations-App von meiner Ärztin empfohlen, die gesagt hat, hier, dass du brauchst einen Weg, wie du deine Gedanken sortiert und klar kriegst. Du brauchst einen Weg, der dir hilft, nicht in der Zukunft, in der Vergangenheit und sonst wo gleichzeitig zu sein, sondern jetzt da zu sein, damit du überhaupt irgendwie Klarheit gewinnen kannst, Verbindung zu dir aufnehmen kannst, zu deinen Gefühlen und das, was ich eben alles sagte. Und das war überhaupt nicht meine Erfahrungswelt und hatte ich auch noch nie groß gemacht. Aber ich habe in der Situation am Ende, ich habe ganz viele Therapiemöglichkeiten in Anspruch genommen, an die ich früher nie gedacht hätte oder die ich auch gar nicht kannte. Also habe ich auch das mit dieser Meditations-App ausprobiert und habe nach so anfänglichem Stottern gemerkt, dass da sagt mir jemand, okay, du setzt dich jetzt so hin, du bist einfach da, du lässt dich immer wieder auf deinen Atem zurückholen, du gehst nicht ständig in Gedanken sonst wo auf die Reise, sondern bist wirklich jetzt hier in diesem Moment, dass mir das tatsächlich hilft. Dass mir das hilft, Verbindung aufzunehmen zu dem, wer ich eigentlich jetzt gerade in diesem Moment bin. Und ich darüber erst anfangen kann, irgendwie Klarheit zu gewinnen, wie ist eigentlich dazu gekommen und was könnte nach vorne irgendwie sinnvoll sein.
Du bist ja als Theologe viele Jahre lang auch in der Bibel unterwegs gewesen und da ist Stille und auch Schweigen durchaus kein Fremdwort. Die Propheten wie Mose oder auch Jesus waren viele, viele Tage in der Wüste und haben dort in der Stille Gott gesucht. In den Psalmen ist viel davon die Rede, dass unsere Kraft darin wurzelt, wenn wir in der Stille auf den Herrn warten, der uns hilft. Wann bist du oder wie bist du dann so weit gekommen, dass du dieses Meditieren zusammengebracht hast mit dieser Gotteserfahrung aus der Stille, die in der Bibel beschrieben wird?
Ich fürchte, dass mir das an anderen Stellen auch so geht, aber das war so ein klassischer Fall, finde ich, von ich habe das schon immer gewusst, kognitiv, dass da ganz viel von Stille steht. Aber ich habe das völlig anders verstanden, als es höchstwahrscheinlich gemeint war. Ich habe Stille früher, immer im Sinne von Bibel lesen und beten verstanden. Da bin ich bloß nicht still bei. Da denke ich oder rede ich. Aber das war für mich ganz klar, dass das Stille ist.
Und Obwohl es ein hoch konzentrierter und eigentlich angespannter Prozess ist.
Genau, richtig. Ja. So, das, also, ja, hätte ich auch verteidigt, diese Ansicht. Und es ist mir dann im Verlauf über diese Meditation, dass es mir so geholfen hat, zu meditieren, habe ich gedacht, wenn mein Verstand nicht mehr funktioniert gerade und ich letztlich ja gar nicht weiß, ob er überhaupt jemals wieder so funktionieren wird, wie er vorher mal funktioniert hat, dann brauche ich irgendwie einen anderen Zugangsweg zu Gott. Und kann es nicht sein, also weil Gott für mich einfach Grundlage von allem ist für mein Leben und ich das ohne nicht will und nicht kann, kann es nicht sein, dass es da auch irgendwie eine christliche Variante von gibt, zu sagen, es gibt eine Art christliche Meditation, in der dieses Ich bin einfach da komplementiert wird mit Ich bin aber da nicht alleine, sondern Gott ist auch da. Das müsste es doch eigentlich geben. Das gab es dann auch, überraschenderweise für mich, mit ganz langer Tradition ja auch in der Kirchengeschichte und so, dass Christen ja schon immer bis in die Bibel rein ganz viel in Stille gemacht haben, und zwar in Stille, die nicht Bibel lesen und beten heißt, sondern in Stille, die heißt, ich bin mit Gott in diesem Moment und habe eine Verbindung zu mir und zu allem, was jetzt ist, und kann Gott in dem Moment auch ganz frei von allem anderen begegnen. Was mir aus der Bibel dabei total geholfen hat, waren tatsächlich die Psalmen. Ist ein bisschen paradox, weil das sind ja auch wieder Lieder und keine Stille. Aber da haben Menschen...
Die Melodien sind nicht auf uns gekommen.
So, genau. Aber da haben Menschen ja in diesen Texten der Lieder, die da geschrieben sind, persönliche Erfahrungen ihres Lebens verarbeitet. Und ich konnte tatsächlich auch früher mit dem Psalm gar nicht so wahnsinnig viel anfangen, muss ich gestehen, habe aber in dieser Phase dann festgestellt, dass in diesen Psalmen Leute Dinge beschreiben, tiefste Krisen ihres Lebens, die sich ganz ähnlich anfühlen, wenn ich das so höre, wenn ich das lese, wie das, was mir gerade passiert. Also die davon reden, dass sie hingeschüttet sind wie Wasser. Also auch einfach nichts mehr können, völlig aus allem raus. Und ich habe festgestellt, oh, wenn die sich damit Gott hinhalten können, sagen, hier, so geht's mir, Gott. Mach irgendwas damit. Ich kann nichts machen. Und wenn die damit gute Erfahrungen gemacht haben, was sie anscheinend gemacht haben, weil gegen Ende der Psalmen kommen die dann immer eigentlich dazu, dass sie Gott loben für das, was er tut und wie groß er ist und so weiter. Also wenn das funktionieren kann, dass Gott da wirklich Dinge anrührt, die nicht funktionieren bei mir, die nicht gut laufen bei mir, wo nichts mehr geht bei mir, dann will ich das versuchen, dann will ich das haben. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.
Du hast von den Psalmen gesprochen, die dich dabei begleitet haben. Es ist ja auch interessant, dass auch von Jesus selbst es immer wieder heißt, dass er sich zurückgezogen hat aus seinen Aktivitäten. Und das waren ja viele Leute, die da etwas von ihm wollten und große Mengen. Und da war ja neudeutsch Action. Und dann heißt es, und er zog sich zurück, um alleine zu sein mit seinem Vater. Nun ist Jesus ja Sohn Gottes und von daher in einer besonderen Beziehung mit dem Vater. Ja. Aber hast du auch von Jesus an der Stelle etwas gelernt?
Ich finde am spannendsten da, für mich am spannendsten, als Jesus vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane betet, mit dem deutlichen Wunsch, so lese ich den Text zumindest, eigentlich möchte ich das Ganze, was jetzt kommen wird, Verurteilung, Verspottung, Folter, Kreuzigung, Tod, ich habe da Angst vor. Eigentlich will ich das nicht. Ich will diesen Schmerz nicht und so. Aber ich will mich mit dir darüber unterhalten, Gott, und ich will deine Perspektive darauf so klar für mich haben, dass ich weiß, warum ist das nötig und wie halte ich das mit dir zusammen durch. Und das ist was ich tatsächlich oft auch erlebt habe in der letzten Zeit, dass Gott, wie in diesem Beispiel bei Jesus auch, wenn ich wirklich Zeit mit ihm verbringe, zweckfrei Zeit mit ihm verbringe,
das ist
mir
wichtig,
Perspektiven gerade rückt. Und ich Dinge sehe, wie Gott sie vielleicht sieht, auf die ich sonst nie gekommen wäre. Und dass mein komplettes Bild auf andere Leute, auf mein Leben, auf das, was ich machen muss oder nicht, was schlimm ist oder nicht, völlig verändert und mir total hilft und auch wirklich ruhig und friedlich macht.
Oft ist es ja so, dass viele Christen, auch solche, die schon sehr vertraut sind mit Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist, immer mit einer bestimmten Absicht ins Gebet gehen. Und deswegen habe ich jetzt auch reagiert, zweckfrei Gott suchen, das ist wirklich ein Mega-Stichwort.
Ich weiß nicht, ob das Problem von den meisten ist, aber meins war es definitiv zu sagen, wenn ich gebetet habe früher, dann wusste ich tendenziell, was das Richtige ist. Was Gott jetzt also bitte tun müsste, damit es besser wird oder sich die Situation klärt oder was auch immer. Und das habe ich ihm schon auch gesagt. Das ist jetzt so im Rückblick irgendwie bekloppt eigentlich, aber das wäre mir früher gar nicht aufgefallen, dass ich das so gemacht habe. Und das ist mir komplett weg. Also ich habe jetzt so viel erlebt, wo mir ganz deutlich war, ich habe null Ahnung davon, was jetzt in welcher Art und Weise oder Reihenfolge passieren müsste, damit irgendwas irgendwie gut wird. Ich kann das nur bei Gott lassen und sagen, mach du irgendwas damit und du wirst es am Ende irgendwie gut machen. Aber jetzt sind wir einfach nur hier, wir zwei. Und in dem Moment ist es gut, so wie es ist, weil du mich jetzt gerade, so wie ich da sitze, lieb hast. Weil du jetzt gerade mich wertschätzt. Egal, was ich gerade geschafft habe oder nicht geschafft habe, was ich gerade verbockt habe oder nicht. Völlig egal gerade. Es geht nur darum, dass Gott und ich jetzt zusammen da sind und Gott mir sagen kann, ey, ich hab dich lieb.
In der Kirchengeschichte haben Menschen immer wieder in der Stille die Begegnung mit Gott erlebt, ganz intensiv, zum Beispiel in der Klosterbewegung. Und du hast auch in den Tageszeitgebeten gelesen, sie auf dich wirken lassen. Und das sind eben auch Gebete, die ja jetzt nicht in erster Linie vom Denken und Verstehen her ihre Wirkung tun.
Mhm. Das war mir vorher auch gar nicht so groß bekannt, dass es das bis heute so stark gibt, diese Bewegung, Tagzeitengebete auch außerhalb von Klöstern zu nutzen. Mich hat das auch früher schon bei Mönchen, Nonnen, Diakonissen und so weiter beeindruckt, mit welcher, aus meiner damaligen Sicht, Disziplin, sage ich mal, die das machen, regelmäßig zu verschiedenen Zeiten des Tages alles stehen und liegen zu lassen, Arbeit sein zu lassen und so weiter und sich zusammenzusetzen und zu singen, Bibel zu lesen, zu beten, auf Gott zu hören. Mir hat das vor allen Dingen, also diese Tradition vor allen Dingen geholfen, weil es Menschen gibt, die das zusammenstellen. Also die sagen, hier, das ist gerade dran vom Kirchenjahr her, von der Jahreszeit her, von den Themen, die uns gerade bewegen. Und dazu gibt es passend ein Lied, dazu gibt es passend einen Psalm, da gibt es Gebete von Leuten aus den letzten tausenden Jahren, die das irgendwann mal so erlebt und gebetet haben. Und mit meinen beschränkten Möglichkeiten im Denken hat mir das so geholfen zu sagen, ich muss jetzt nicht irgendwie frei was formulieren, ich muss mich auch nicht die ganze Zeit konzentrieren und damit wieder was leisten im Gespräch mit Gott, sondern ich kann mir diese Worte leihen, die es da gibt. Da steckt ganz viel Glaubensleben von Menschen aus Jahrtausenden Geschichte drin, die damit was erlebt haben mit Gott. Und ich kann mich da anklinken, da rein, wie in so eine Hängematte quasi reinfallen lassen. Ich sage das jetzt einfach auch. Und ob ich jetzt alles hundertprozentig verstanden habe oder gerade alles hundertprozentig auf mich passt, ist überhaupt nicht wichtig. Aber ich mache mich offen für Erlebnis mit Gott, für Geschichte, die Menschen schon mit Gott hatten und an der ich irgendwie ein bisschen teilhaben kann. Und ich habe mich da drin tatsächlich aufgehoben gefühlt, ohne dass ja jetzt Leute dann bewusst zu mir gesagt hätten, hey ja, das habe ich auch so erlebt oder so, überhaupt nicht. Es waren ja einfach Texte, die ich gebetet habe, gelesen habe. Aber ich hatte das Gefühl, ein bisschen, in so einer Tradition von, da sind Christen, wie gesagt, über tausende Jahre, die solche Worte benutzt haben und die da drin was gefunden haben, wie Gott mit ihnen unterwegs ist. Und das trägt mich ein bisschen durch und glaubt so ein bisschen für mich mit, auch wo ich es gerade vielleicht nicht so kann. Und das fand ich sehr, 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 sehr schön.
Wer jetzt keine Tageszeitgebete zu Hause hat oder sie im Internet sucht, der hat vielleicht ein Gebetsbuch zu Hause. Mhm. Und im evangelischen Gesangbuch oder auch im Gesangbuch der evangelisch-methodistischen Kirche, zu der ich gehöre, gibt es da sehr gut dokumentierte Anhänge mit solchen Texten.
Richtig.
Muss man, wenn man so Gott sucht, immer in seinem Zimmer sitzen, ruhig sein oder kann man sich dabei auch bewegen?
Definitiv kann man. Ich habe in der Anfangszeit dieser ganzen Burnout-Geschichte, wenn ich überhaupt auch nur ansatzweise einen klaren Gedanken fassen wollte, musste ich mich bewegen. Das hat irgendwie, also das kann man auch erklären, hirnphysiologisch und so weiter, dass diese draußen am besten irgendwie spazieren gehen oder so, dass das was mit unserem Hirn macht und uns von alleine schon mehr mit uns und dem aktuellen Moment verbindet. Und es eine gewisse Konzentration fordert, weil ich muss ja laufen und will nicht fallen und so. Und ich deswegen automatisch fokussierter bin. Ich habe da die besten reflexiven Gedanken fassen können, wenn ich im Wald unterwegs war. Wald war für mich eine ganz große Sache. Und ich habe da auch am ehesten Zeit mit Gott verbracht. Eine Weile gelaufen, irgendwo auf einer Bank gesessen und einem Bach zugeguckt beim Fließen und einfach da drin mich in diesem Moment versenkt und okay Gott, wir gucken uns das zusammen an, du bist da, was hast du mir was zu sagen oder wollen wir einfach nur zusammen gucken? Also auf jeden Fall Bewegung ganz viel und auch sonst, also mir geht es tatsächlich so, dass mir entweder eine Kirche oder ein Meditationsraum oder bei mir zu Hause eine Ecke, die ich mir dafür eingerichtet habe mit einer Kerze und so, dass mir das total hilft, mich zu fokussieren. Weil ich auch jetzt, auch wenn das mit dem Burnout jetzt ein bisschen hinter mir liegt und das meiste, sage ich mal, wieder halbwegs normal funktioniert, ich trotzdem noch mehr Schwierigkeiten habe als früher, mich zu fokussieren und äußere Einflüsse auszublenden. Und er hilft mir das total. Ich habe aber mittlerweile auch Leute kennengelernt, die meditieren in der U-Bahn, wo rundherum alles Trubel und sonst was ist. Die können das und ihnen hilft das total. Also ich glaube, dass man das überall kann. Das liegt ja alleine daran, dass Gott halt einfach überall da ist. Also egal, wo ich hinkommen kann, ob ich da sitze, gehe, stehe, schwimme oder was auch immer, Gott ist ja immer schon da. Also kann ich auch mit ihm in diesem Moment da sein.
Ja, in der U-Bahn Gott suchen, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also auch die Stille suchen, dort, wo so viel Trubel und Action ist, wie man sich nur irgend vorstellen kann. Aber Jesus hat ja auch, wenn er in die Wüste gegangen ist zum Beispiel, hat er sich ja auch bewegt. Und ja, ich meine, wir haben ihm nicht dabei zugeschaut, aber er hat sich mit Sicherheit auch bewegt und ist nicht nur still gewesen.
Ja. Ja. Ja, also alles, was mir helfen kann, innen drin in eine Stille zu kommen, ist ja gut. Und wenn das Bewegung ist, dann ist das ja super. Mhm. Und wenn es eben Stillsitzen ist, ist das auch super, finde ich. Also das mag ja dann auch typenabhängig sein, was einem gerade am ehesten dazu hilft.
Mhm. Früher hast du das sehr dominant über Denken, Schreiben, Protokollieren gemacht. Mhm. Ist das heute ganz weg oder hat das nicht auch seine Chancen, wenn man Gott in der Stille begegnen möchte, dass man dann auch so eine Art Tagebuch in der Stille schreibt?
Ja, also ich persönlich, ohne dass das jetzt Anspruch auf irgendwie Autorität hätte, aber mein Gefühl dazu ist, ich würde, während ich in der Stille bin, würde ich tatsächlich nichts aufschreiben, weil es mich persönlich ablenken und rausbringen würde. Und ich würde aber gleichzeitig darauf vertrauen und sagen, also es ist in dem Sinne ja nicht meine Stille, sondern es ist ja Gottes Stille. Und wenn der mir etwas zeigen möchte, mir eine Erkenntnis geben möchte, eine neue Perspektive geben möchte, dann wird die auch hängen bleiben über das Ich bin still hinaus. Und dann kann ich sie mir danach immer noch aufschreiben. Also ich habe da auch keinen Stress mit, sage ich mal, dass ich jetzt was vergessen könnte, was Wichtiges oder so. Und am Ende, wenn es mir beim ersten Mal nicht auffällt, sagt das mir ganz bestimmt auch ein zweites oder ein 35. Mal, bis ich es verstanden habe. Ich habe da keinen Stress mit. Würde jetzt aber sagen, wenn andere Leute den Eindruck haben, nee, das ist mir, da habe ich Angst vor und die Angst, dass ich es vergessen könnte, lenkt mich von der Stille ab. Dann schreib es halt zwischendurch auf. Also ich glaube, alles, was mir hilft, bei Gott und in dem Moment zu sein, ist gut. Und dann darf ich das auch machen. Hm.
Ja, also ich erinnere mich, dass ich dann auch schon meine Erkenntnisse aus der Stille in mein Handy hinein diktiert habe. Das stört mich wiederum nicht, weil ich einfach ganz viel mit diesem Medium auch umgehe.
Ja. Ich finde, ein schönes Beispiel dafür, dass Gott da dran bleibt, war für mich eine Begegnung in der Reha, auf die ich war. Da gab es relativ am Anfang der Reha in einer Kirchengemeinde, wo ich dann hingegangen bin sonntags, eine Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Und ich habe dem jungen Mann, bei dem ich dann stand, kurz erzählt, dass ich auf der Reha bin und nur ganz grob, was meine Situation ist. Und während der dann für mich gebetet hat und mich gesegnet hat, habe ich gedacht, woher weiß der das jetzt alles? Das habe ich noch gar nicht erzählt. Also der kannte anscheinend meine Situation und wusste, was ich brauche. Das fand ich total irre.
Der Heilige Geist.
Davon gehe ich stark aus. Und ich habe aber dann im Trubel der Reha mit tausend Sachen, die man da so zu tun hat und irgendwas, habe ich das auch wieder nach hinten geschoben, gedanklich. Ich war 7 Wochen auf Reha. Am Ende der 6. Woche war ich spazieren. Es hat geregnet, es war windig, es war überhaupt nicht schön. Und ich wollte eigentlich auch nicht raus, habe aber gedacht, nee, Bewegung, du brauchst das, das machst du jetzt heute noch. Und habe bei diesem Spaziergang genau diesen Mann, der mich gesegnet hatte am Anfang, im Feld mit seinem Kind im Kinderwagen wieder getroffen. Der hat mich gar nicht erkannt. Wir sind einfach nur aneinander vorbeigegangen. Wir hatten die Kapuzen runter wegen dem Regen und so. Aber in dem Moment, wo ich den gesehen habe, war es, als ob Gott gerade sagen würde, so, und jetzt denk nochmal dran, für was der gebetet hat und was davon in diesen 6 Wochen alles passiert, also was da wahr geworden ist, was sich da bewegt hat. Das hätte ich von alleine, wäre mir das alles wieder untergegangen und ich hätte es gar nicht gemerkt und vielmehr auf das Negative geguckt. Aber Gott, der bleibt da dran. Und das, was die Perspektive sein soll, die gut ist, die kommt irgendwann.
Heute bist du wieder berufstätig. Wie fügen sich diese Lektionen aus dem Schweigen, die Kraft, die du da entdeckt hast, ein in dein heutiges Leben, das wieder aktiver ist?
Das hat zwei Seiten. Das eine ist die rein, ich sage jetzt mal technische, zu sagen, okay, ich weiß, dass mir das total hilft. Ich weiß, dass ich das brauche, Ruhe, Stille zu haben. Und ich brauche das auch deswegen, sage ich jetzt mal, regelmäßig und häufig, weil es halt nicht so ist, dass man sagen kann, das funktioniert auf Knopfdruck. Ich mache da jetzt ein bisschen Stille und zack, bin ich wieder neu ausgerichtet, sondern es ist eben, wie wir schon hatten, zweckfrei und manchmal war es einfach nur Stille. Und es ist sonst nichts in dem Sinne passiert. Und manchmal eben doch. Das heißt, das brauche ich tatsächlich regelmäßig und ich möchte mir diesen Zugang auch total behalten und ausbauen eigentlich, weil ich den Eindruck habe, dass mir dieses Ganzheitliche sehr, sehr gut tut, so als Mensch und als Charakter und Persönlichkeit. Dass Gott da viel mehr Möglichkeiten hat, an mir zu arbeiten, als es durch den rein verstandesmäßigen Zugang ist. Die andere Seite, also neben dem, ich muss das einplanen, ich muss dafür Zeit irgendwie mir reservieren, ich mache das tatsächlich im Kalender, wie ich andere Termine eintrage, trage ich auch Zeit mit Gott in den Kalender ein.
Ungefähr morgens, mittags, abends?
Genau. Ich versuche es morgens, mittags, abends. Morgens und abends ist auch ein Muss für mich so. Also das würde ich nur, wenn irgendwas ganz durcheinander geht, im Tag aufgeben. Mittags ist es flexibler, sage ich mal, je nachdem, was auf der Arbeit gerade los ist und ob das reinpasst oder nicht. Aber auch da bin ich einigermaßen regelmäßig dabei. Morgens habe ich so eine halbe Stunde, abends auch, mittags eine Viertelstunde ungefähr. So als feste Zeiten. Das ist eine, dass man das einplanen muss und dass es irgendwie in den Terminkalender passen muss und andere das akzeptieren müssen, dass ich in der Zeit jetzt eben eine Viertelstunde nicht da bin und nicht ansprechbar bin oder abends eine halbe Stunde zu Hause. Das lässt sich aber ja alles regeln. Und das andere, die andere Seite ist, je mehr mein Leben wieder Fahrt aufnimmt, sage ich mal, je mehr gleichzeitige Projekte auf der Arbeit ich denken muss, je mehr Familie und die Anforderungen da wieder ja auch neben der Arbeit stehen müssen, desto schwieriger fällt es mir, also desto länger ist mein Anmarschweg, sage ich mal, bis ich dann tatsächlich auch wieder sagen kann, nee, das darf alles mal zur Seite fallen. Das kann ich auch in einer halben Stunde wieder aufnehmen. Jetzt ist wirklich nur hier der Moment, Gott und ich. Also ich habe den Eindruck, dass es sein könnte, dass ich zwischendurch vielleicht mal ein Wochenende, vielleicht mal einen Tag immer wieder mal einplanen müsste. Ich bin bewusst noch mal auf tatsächlich in einem Kloster oder irgendwo, wo mir noch mal am Stück zur Ruhe und zu Gott kommen kann und zu mir kommen kann, damit ja diese Übung mir nicht verloren geht und das im Alltag einfacher funktioniert, einfacher geht, mich da auch wirklich immer wieder drauf einzustellen. Das kann ich aber noch nicht so ganz genau sagen, das testen wir ja alles noch aus, wie Alltag jetzt bei uns wieder funktionieren kann mit wieder Vollarbeit und so, aber das Gefühl habe ich.
Wir sind alle ein Leben lang Lernende. Ein Vielredner entdeckt die Kraft, die aus dem Schweigen kommt. Dieser Gedanke steht über dieser Sendung. Heiko, kannst du so als Zusammenfassung diese Kraft beschreiben?
Also, ich versuch's durch den Vergleich. Wenn ich mich verstandesmäßig Gott nähere, Erkenntnisse dazu habe, Dann hängt das, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, hängt das ganz stark daran, was mein Verstand gerade denken kann und fassen kann und eben auch an Erkenntnis haben kann. Und dann muss ich den Weg von, was heißt das denn aber jetzt für mein Leben? Also muss ich da irgendwas tun? Soll das irgendein Gefühl bei mir beeinflussen? Und wenn ja, wie eigentlich? Und so weiter. Also diese ganzen Schritte, die es dann von, das habe ich im Kopf erkannt, die es dann in das Leben bringen, in meinen konkreten Alltag bringen, die muss ich alle irgendwie selber versuchen, mir auszudenken und irgendwie umzusetzen, einzuplanen, was auch immer. Und ich muss relativ ehrlich sagen, Das klappt oft nicht. Da bleibt viel auf der Strecke, was ich eigentlich erkannt hätte, aber keine konkrete Anwendung in meinem Leben findet oder zumindest oft nicht findet.
Ja, man darf immer wieder fallen. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht.
So, auf jeden Fall. Im Vergleich ist aber mein Eindruck bisher, dass das, was in der Stille passiert, für mich nachhaltiger passiert. Es ist ja nicht so, als wäre der Verstand da ausgeschaltet. Aber es ist halt noch viel mehr. Da ist mein Gefühl, mein Selbstbild, meine Persönlichkeit und alles, was ich halt so bin und was mich ausmacht, ist viel mehr direkt mit, sitzt mit am Tisch quasi in der Stille mit Gott. Und ich habe den Spruch gehört, die Stille ist die Werkbank Gottes. Das passt, finde ich, da total schön rein. Dass Gott wirklich in den Momenten, in denen wir da zusammen im Moment sitzen, dass er wirklich an bestimmten Stellen mit mir, an mir arbeiten kann und dass nachhaltige Auswirkungen auf mein Gefühl zum Beispiel hat, die ich hinterher nicht produzieren muss, sondern die da sind danach, weil Gott es gemacht hat und es nicht meine Anstrengung sein muss. Und der Weg ins Handeln oft zumindest leichter ist.
Nachhaltige Gefühle, aber auch eine länger andauernde Kraft, eine nachwirkende Kraft. Mhm.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass mich das, was ich in der Stille mit Gott erlebe, deutlich nachhaltiger durch den Tag trägt, sage ich mal, und mich irgendwie klarer macht und auch in einem gewissen Sinne selbstbewusster macht, weil ich mit diesem tatsächlichen Gefühl daraus gehen kann und das durch den Tag tragen kann, dass Gott mich abseits von allem, was jetzt gut läuft oder nicht, mag. Und dass das alleine eigentlich reicht. Und dass, wenn jetzt was schief geht heute, das gar nicht mehr so schlimm sein muss. Und wenn jemand mich irgendwie blöd von der Seite anspricht, das auch gar nicht tragisch ist. Und Gott den auch mag, obwohl er das gerade gemacht hat. Also dieses Gefühl ist viel deutlicher, als wenn ich mir das kognitiv erarbeitet hätte.
Ja, herzlichen Dank, Heiko Metz. Mehr über diese Dinge gibt's auf deinem Blog heiko-metz.de. Es gibt auf ERF Plus viele weitere Impulse zum Schwerpunktthema Stille und in unserer Audiothek auch ein zweites Gespräch mit Heiko Metz mit dem Schwerpunkt Leben mit einem Special Kid mit seinem schwerbehinderten Sohn. Die Technik zu dieser Sendung hat Christoph Offermann betreut, begleitet hat sie Ingrid Heinzelmeier. Herzlichen Dank fürs Zuhören, dabei bleiben, auf Wiederhören und behüte Gott.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.